Du kennst das bestimmt aus Videospielen. Man läuft da stundenlang durch so eine vertraute, offene Welt, biegt dann an einer echt unscheinbaren Stelle falsch ab, geht durch so einen Wasserfall und steht plötzlich in einem völlig neuen, geheimen Level.
Ah, so ein klassisches Easter Egg, genau.
Exakt. Ein Easter Egg, das die Entwickler für die ganz Neugierigen versteckt haben. Das Licht ist plötzlich anders, die Physik wirkt irgendwie verschoben und man fragt sich halt, wie konnte das die ganze Zeit direkt vor meiner Nase existieren, ohne dass ich davon wusste?
Ja, das ist ein grandioses Gefühl.
Und genau dieses Easter Egg-Gefühl gibt es auch im echten Leben. Wir schauen uns heute für diesen Deep Dive nämlich einen Ort an, der nur knapp 30 Minuten vom Trubel in Leipzig entfernt liegt. Die Denkmalschmiede Höfgen.
Richtig. Und das Material dazu ist wirklich faszinierend.
Absolut. Wir haben hier historische Dokumente, Eventbroschüren, Architekturpreise und Gästebewertungen, die bei Booking.com einfach konstant die 9,4-Marke knacken. Unsere Mission heute ist es, die DNA dieses Ortes zu entschlüsseln.
Weil das Profil ja auf den ersten Blick total widersprüchlich wirkt. Also wenn man sich die Quellen ansieht, merkt man sofort diese radikale Kontrastwirkung.
Wie meinst du das genau?
Naja, auf der einen Seite haben wir Berichte über wochenlanges Deep Work. Top-Führungskräfte ziehen sich dahin für Strategieklausuren zurück. Oder es gibt diese hochexklusiven Hochzeiten.
Okay, also eher so der elitäre Rückzugsort.
Genau. Aber dann blättern wir weiter und finden Programmhefte von einem Frühlingsfest, das fast 50 Jahre alt ist. Mit englischen Morris-Tänzern und sogenannten Riesenschafen, die um ein Maifeuer tanzen.
Wahnsinn, das passt ja erstmal gar nicht zusammen.
Überhaupt nicht. Und um diese Lücke zwischen seriösem Business und exzentrischer Subkultur zu verstehen, müssen wir uns am besten erstmal die physische Substanz des Ortes ansehen.
Okay, lass uns da eintauchen. Die Ursprünge liegen ja echt weit zurück. 13. Jahrhundert, oder?
Ja, genau. Das war damals eine Enklave des Zisterzienserklosters Marienthron. Und die Architektur, die wir heute sehen, also dieser in sich geschlossene Vierseithof, der entstand in zwei großen Bauphasen. Einmal 1604 und dann nochmal 1804.
Wobei man da direkt mal sagen muss, entstanden klingt fast zu harmonisch.
Oh ja, das stimmt allerdings.
Wir neigen ja oft dazu, uns so alte Güter wie so ein ununterbrochenes Erbe vorzustellen. Generationen polieren da behutsam das alte Silber, weißt du?
Die Realität sah aber völlig anders aus.
Eben. Im 20. Jahrhundert war das Ding eine Ruine. In den 60ern stand da kaum mehr als ein vom Wetter zerfressenes Skelett herum.
Es stand sogar buchstäblich kurz vor dem Abriss. Der Bagger war quasi schon bestellt, als es 1976 in allerletzter Sekunde durch eine Privatinitiative gerettet wurde.
Und was sie daraus gemacht haben, das ist echt bemerkenswert. Sie haben ja sogar den Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege bekommen.
Absolut verdient, wenn man sich die Details ansieht.
Mich erinnert das ein bisschen an so einen komplett verrosteten Oldtimer vom Schrottplatz. Jemand restauriert den jahrelang extrem liebevoll und baut dann aber heimlich einen lautlosen Tesla-Motor ein.
Das ist ein super Vergleich. Vor allem, wenn wir uns die schwarze Küche ansehen.
Ah ja, aus dem Jahr 1604, richtig?
Genau. Der Name kommt daher, dass in solchen Küchen jahrhundertelang über offenem Feuer gekocht wurde. Der Rauch ist einfach direkt in den Raum gezogen und hat das ganze archaische Mauerwerk im Laufe der Zeit tiefschwarz gefärbt.
Okay, aber normalerweise würde man sowas bei einer Sanierung doch entweder weiß überputzen oder so hinter eine Glasscheibe packen, wie im Museum?
Exakt. Aber hier hat man die physische Wucht dieses rußgeschwärzten Raumes komplett erhalten, ihn aber funktional voll in die Gegenwart geholt.
Da muss ich jetzt kurz reingrätschen. Wie funktioniert das in der Praxis?
Wie meinst du?
Naja, wie versteckt man denn Hochgeschwindigkeits-WLAN, moderne Belüftungssysteme und Starkstromkabel in einer 400 Jahre alten pechschwarzen Wand? Das muss für heutige CEOs ja reibungslos funktionieren. Wirkt das dann nicht total künstlich?
Das ist die große Gefahr, ja. Aber der Schlüssel hier ist das Konzept der behutsamen Restaurierung.
Okay.
Das bedeutet, sie kaschieren moderne Technik nicht, indem sie die künstlich auf alt trimmen. Da gibt es keine Steckdosenabdeckungen, die aussehen wie handgeschmiedetes Eisen aus dem 17. Jahrhundert.
Ach, Gott sei Dank. Das sieht ja oft schrecklich aus.
Eben. Die Technik wird entweder unsichtbar in die Ebenen zwischen der historischen Substanz integriert oder sie ist als klar erkennbarer, moderner Kontrast sichtbar.
Verstehe. Sie spielen also nicht Museum.
Genau. Die Gebäude werden aktiv bespielt. Und das macht psychologisch total viel mit den Leuten.
Inwiefern?
Architektur formt unweigerlich unser Verhalten. Wenn du in eine hochglanzpolierte Hotelbar kommst, greifen sofort bestimmte soziale Skripte. Man bleibt an der Oberfläche, tauscht Höflichkeiten aus, wahrt Distanz.
Ja, man hat so seine professionelle Maske auf.
Richtig. Aber wenn dieselbe Gruppe abends um ein offenes Feuer sitzt, in einem Raum, dessen Wände seit 1604 Hitze und Rauch absorbieren, dann kollabieren diese modernen Fassaden.
Das leuchtet absolut ein. Die Umgebung erdet die Gespräche einfach.
Ganz genau.
Und diese, ich nenne es mal Architektur der Intimität, bringt uns zu einer ziemlich spannenden wirtschaftlichen Frage. Wie nutzen die das ökonomisch?
Ja, das Geschäftsmodell ist wirklich speziell.
Wenn man die Broschüren liest, steht da ganz klar kein öffentliches à la carte Restaurant. Man kann da nicht einfach am Sonntagnachmittag beim Spazierengehen auf einen Kaffee reinschneien.
Keine Chance. Alles ist komplett auf geschlossene Gesellschaften ausgerichtet.
Full Buyout nennt sich das Konzept. Bankette für bis zu 120 Gäste, 100 Betten im Ensemble. Und die eiserne Regel lautet, keine Parallelveranstaltungen.
Entweder man hat das ganze Gelände oder gar nicht.
Genau. Bei Hochzeiten bewerben sie das mit ein ganzer Ort für ihre Liebe. Bei Firmenklausuren heißt es maximale Diskretion.
Und kulinarisch richtet sich alles nach dem Zeitplan der Gäste. Oft sogar mit Zutaten aus der eigenen Ernte.
Dazu kommt dieses Digital-Detox-Angebot, aber eben flankiert von High-End-Technik. Da liegen fest installierte Audioleitungen für Podcast-Produktionen bereit.
Diese Mischung aus totaler Isolation und technischer Perfektion ist genau das, was bei Executive Retreats heute extrem gefragt ist.
Aber aus Sicht eines klassischen Hoteliers ist das doch komplett waghalsig, oder?
Auf den ersten Blick, ja.
Ich meine, ein unbesetzter Stuhl kostet Geld. Ein geschlossenes Restaurant ist verschenkter Umsatz an Laufkundschaft. Wie überlebt man das ökonomisch, wenn man sich so radikal abkapselt? Man hat doch unweigerlich Leerlauf im Kalender.
Das stimmt. Aber das Konzept funktioniert durch die Ökonomie der absoluten Privatsphäre.
Okay, erklär das mal genauer.
Die tauschen im Grunde hohe Frequenz gegen extrem hohe Margen. Ein öffentliches Restaurant frisst wahnsinnig viele Fixkosten. Du brauchst Personal in Küche und Service, egal ob an dem Tag 10 oder 100 Leute kommen.
Stimmt.
Beim Full Buyout ist das alles auf die Person und Minute planbar. Aber der wichtigste Punkt ist, sie verkaufen etwas viel Wertvolleres als nur ein Bett oder ein Steak.
Nämlich?
Ungeteilte Aufmerksamkeit. Du kennst das doch auch. Man ertrinkt heute förmlich in Mails, Slack-Nachrichten, dieser permanenten Erreichbarkeit.
Oh ja, Information Overload ist der Normalzustand.
Genau. Und wenn ein Unternehmen sein Top-Management für 3 Tage rauszieht, um eine Vision für die nächsten 5 Jahre zu bauen, ist jede Störung pures Gift.
Oder bei einer Hochzeit. Niemand will, dass am Nebentisch im Hotelrestaurant ein fremder Typ laut ins Handy brüllt.
Exakt. Durch diesen Verzicht auf Laufkundschaft werden sie zum ultimativen Dienstleister für Fokus. Wenn die Strategieklausur spontan länger dauert, dann gibt es das Dinner eben erst um 8:45. Der Ort ordnet sich dem Rhythmus der Gäste unter.
Und das Interessante ist, weil die sich im Inneren des Hofs so wahnsinnig sicher und isoliert fühlen, ändert sich ihre Wahrnehmung nach außen.
Der Blick öffnet sich.
Genau. Man sitzt nicht in so einem sterilen Konferenzraum im Industriegebiet, sondern mitten im Dorf der Sinne.
So wird das Leipziger Muldenland dort oft genannt, ja? Und das völlig zu Recht.
Die Mulde, also der Fluss, fließt ja direkt vorbei. Und darauf schwimmt so ein krasses Stück Technik, eine der letzten funktionstüchtigen Schiffsmühlen Europas.
Ein schwimmendes Museum quasi.
Von April bis Oktober aktiv.
Und das ist wirklich ein Meisterwerk vorindustrieller Ingenieurskunst. Normalerweise muss man für Wassermühlen ja den Fluss aufstauen oder umleiten.
Richtig, massiver Eingriff in die Natur.
Genau, aber diese Schiffmühle schwimmt wie ein Boot direkt auf der Mulde. Das Schaufelrad hängt an der Seite im Wasser und wird nur durch die natürliche Strömung angetrieben.
Sehr smart.
Absolut. Das macht sehr greifbar, wie die Menschen damals die Energie der Geographie genutzt haben, ohne die Landschaft komplett umzugraben.
Und die Landschaft dort transportiert nicht nur kinetische Energie, sondern auch echt massive historische Echos.
Stichwort Kloster Nimschen.
Genau das meine ich. Man kann da mit einer historischen Seilfähre rüberfahren. Und für alle, die im Geschichtsunterricht nicht mehr so präsent sind, das ist genau das Kloster, aus dem im Frühjahr 1523 Katharina von Bora geflohen ist.
Zusammen mit 8 anderen Nonnen, ja.
Unter Lebensgefahr. Sie haben sich auf einem Planwagen in Heringsfässern versteckt.
Ziemlich clevere, aber auch echt unangenehme Methode.
Total. So sind sie nach Wittenberg entkommen. Und sie wurde später die Frau von Martin Luther. Aber denk mal an das psychologische Setting heute.
Für die Gäste, meinst du?
Ja. Da sitzt ein Management-Team und zerbricht sich den Kopf über einen radikalen Strategiewechsel. Es geht um alles oder nichts. Und in der Kaffeepause schauen sie auf diese Klosterruine, wo eine junge Frau das alte System gesprengt hat, weil es für sie nicht mehr tragbar war.
Das ist Disruption pur.
Eben. Das ist nicht nur so ein historischer Funfact auf einem kleinen Blechschild. Das ist die physische Manifestation von Risiko direkt vor deiner Nase.
Das verschiebt den mentalen Rahmen enorm. Wenn du die Probleme eines modernen Konzerns neben diesen jahrhundertealten Überlebenskämpfen siehst, wirken die eigenen Hürden plötzlich viel lösbarer.
Die Landschaft liefert echt den Maßstab. Das sieht man auch an einem anderen Detail, an der romanischen Dorfkirche in Höfgen aus dem 13. Jahrhundert.
Oh, du meinst die Türbeschläge?
Ja, diese stilisierten Fischköpfe an den romanischen Türen. Das ist echt wild. Weißt du, warum die da sind?
Die dienten als magische Abwehr gegen das Hochwasser der Mulde.
Genau. Klassisches magische Denken. Aber es zeigt so gut diesen archaischen Konflikt zwischen Mensch und Natur.
Absolut. Der Fluss war ja die Lebensgrundlage, hat die Mühle angetrieben, aber er war eben auch eine unberechenbare zerstörerische Kraft.
Wenn das Wasser stieg, hat dir auch keine Ingenieurskunst mehr geholfen.
Richtig. Und dieses magische Denken war einfach der Versuch, psychologisch wenigstens noch ein bisschen Kontrolle zu behalten in so einer ohnmächtigen Situation.
Und der Ort zwingt dich einfach dazu, diese Kräfte wieder zu spüren. Egal, ob du auf der Seilfähre den Zug am Seil merkst oder über diesen Weg der Steine läufst.
Oder diese Klanginstallationen im Jutta-Park hörst.
Man wird physisch in eine Realität zurückgeworfen, wo Natur und Geschichte keine abstrakten Dinge aus dem Lehrbuch sind, sondern echt rau und greifbar.
Aber bei all dieser historischen Schwere, man könnte jetzt denken, das ist so ein extrem stilles, todernstes Luxuskloster.
Ja, so ein Ort für totale Kontemplation.
Ist es aber nicht. Die Unterlagen zeigen noch eine völlig andere, fast schon skurrile Seite.
Stimmt. Jedes Jahr am 1. Mai gibt es da das Frühlingsfest, der Lämmermarkt und das Morristanzfest.
Und das ist keine kleine lokale Sache. Das machen die seit fast 50 Jahren.
Da reist extra aus London eine Gruppe an, Northfields Morris.
In Originalkostüm. Weiße Hemden, Schellen an den Beinen. Sie fiedeln und schlagen Holzstücke aneinander, um den Winter zu vertreiben.
Und auf dem Gelände spielen dann Skiffle-Gruppen und Folkbands auf Waschbrettern und alten Teekisten.
Und das Highlight ist der Tanz der Riesenschafe am Maifeuer.
Ich muss das echt kurz verarbeiten. Wir reden über internationale Vorstände, die fünfstellige Summen für ein Retreat zahlen. Und auf demselben Gelände tanzen Leute in Schafskostümen um ein Feuer. Das ist doch Wahnsinn.
Das klingt wie ein kompletter Widerspruch, aber genau das ist der Kern dieses Ortes. Das ist diese Haltung, von der wir vorhin gesprochen haben.
Okay, das musst du erklären.
Ein rein auf Profit getrimmtes, glattes Luxushotel würde sowas Lautes und Unberechenbares niemals machen. Das passt in keine Corporate Identity.
Niemals.
Aber die Denkmalschmiede ist in ihrer DNA keine Event-Location, sondern eine Kultureinrichtung. Wikipedia listet die ganz klar als private Einrichtung zur Förderung von Kunst, Kultur und Wissenschaft.
Ha. Die haben ja auch diesen eigenen Verlag, Edition Wachterpappel, oder?
Genau, für Typografie und Regionalgeschichte. Und das Musiklabel Beoton.
Und sie waren Künstlerhaus, richtig?
Ja, seit 1990 waren da über 500 Gaststipendiaten. Schriftsteller, Komponisten, bildende Künstler.
Das erdet den Ort natürlich ungemein.
Genau diese tiefe kulturelle Verwurzelung bewahrt sie davor, zu so einer sterilen Luxuskulisse zu werden. Echte Inspiration passiert nicht in Räumen, wo alles glatt gebügelt ist.
Du brauchst ein bisschen Reibung.
Exakt. Die Reibung zwischen intellektuellem Anspruch, historischer Wucht und eben tanzenden Riesenschafen erzeugt eine Authentizität, die dir kein Architekturbüro der Welt am Reißbrett planen kann.
Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das heute ein so unfassbar wertvoller Ort zur Entschleunigung ist.
Weil wir in einer Welt leben, die permanent virtuell und flüchtig ist.
Alles passiert in der Cloud, auf Bildschirmen, in Zoom-Calls. Es ist eine fast körperlose Arbeitswelt. Und physische Orte, die diese massive Historie haben, mit unebenen Steinböden und einer klaren Haltung, die haben eine magnetische Anziehungskraft.
Das ist auch der entscheidende Punkt für dich als Hörer, wenn du dir dieses Konzept anschaust.
Genau. Wenn du richtig tiefe, ungestörte Arbeit leisten willst, brauchst du ein Gegengewicht zu dieser flüchtigen Welt. Einen echten, greifbaren Raum. Einen Ort, der durch diese radikale Exklusivität beim Full-Buyout einfach sicherstellt, dass deine Gedanken nicht von der nächsten Push-Benachrichtigung oder dem Tischnachbarn weggespült werden.
Es zwingt einen förmlich zum Innehalten.
Lass uns zum Abschluss dieses Deep Dives nochmal ganz kurz in diese schwarze Küche von 1604 zurückgehen.
Ein tolles Bild.
Stell dir vor, du sitzt da. Genau am selben offenen Feuer, wo vor 400 Jahren Bauern saßen und sich die Hände gewärmt haben. Die haben über die Ernte gesprochen oder über das Hochwasser der Mulde.
Während draußen Kriege getobt haben, Imperien zerfallen sind, Reformationen passiert sind.
Jahrhunderte sind einfach vorbeigezogen. Und da frage ich mich, prägen diese archaischen Mauern unbewusst die Gedanken, die wir dort fassen?
Das ist eine super spannende Frage.
Kann so ein brillanter strategischer Durchbruch, den ein Team dann nachts am Feuer hat, überhaupt in so einem klimatisierten Glasbüro im 30. Stock reproduziert werden? Oder hat der Ort selbst mit seinen ganzen Echos aus der Vergangenheit irgendwie im Stillen mitgedacht?
Wer weiß das schon?
Vielleicht ist die Denkmalschmiede genau das. Eine geheime Tür aus unserer rastlosen Gegenwart. Eine Tür, die man nur aufstoßen muss, um zu merken, dass manche Gedanken einfach diesen speziellen Raum brauchen. Einen Raum, den nur 800 Jahre alte Mauern bieten können.